Kapitel 1. Die Warnung der Wissenden. Ein US-Professor. Bill Clinton, Chef im Weißen Haus von 1993 bis 2001, gehört selbst nicht zu den drei US-Präsidenten, die uns warnten. Aber zunächst ist es von Interesse, was er in seinem Buch Putting People First, How We Can All Change America schrieb. Als Teenager hörte ich John Kennedys Aufruf zum Bürgersinn. Und dann, als Student in Georgetown, hörte ich diesen Aufruf von einem Professor namens Carroll Quigley, der sagte, Amerika sei das großartigste Land in der Geschichte der Welt, weil unser Volk immer an zwei große Ideen geglaubt hat. Erstens, dass das Morgen besser sein kann als das Heute. Und zweitens, dass jeder von uns eine persönliche moralische Verantwortung hat, es so zu machen. Zitat Ende. Dass Bill Clinton seinen ehemaligen Professor Carroll Quigley erwähnt, unterstreicht den Einfluss und die Bedeutung dieses Mannes. Professor Carroll Quigley, der an den Universitäten in Harvard und Princeton lehrte, hat mit seinen Büchern The Anglo-American Establishment und Tragödie und Hoffnung, Tragedy and Hope, viel dazu beigetragen, die mächtigen Kreise hinter den in der Öffentlichkeit stehenden Personen zu verstehen. Das erste Buch erschien erst 1981 nach seinem Tod, obwohl es bereits 1949 geschrieben worden war. Zu seinen Lebzeiten war die Gefahr zu groß, dass Quigley die Rache des Establishments heimgesucht hätte. In einem noch heute in YouTube abrufbaren Radiointerview riet er seinem Interviewer Rudy Maxer von der Washington Post, Sie sollten sich besser zurückhalten, Sie müssen meine Zukunft ebenso wie Ihre schützen. Zitat Ende. Wer die Wahrheit sagt, braucht bekanntlich ein schnelles Pferd. Dennoch und gerade deshalb brauchen wir den Mut zur Wahrheit. Die Täuschung ist allumfassend, wie wir sehen werden. Die Washington Post schrieb über ihn in einem Nachruf zu seinem Tod im Jahr 1977. In den 1950er Jahren war Dr. Quigley als Berater des Verteidigungsministeriums, des House Select Committee on Astronautics and Space Exploration in der Navy tätig. Außerdem beriet er die Smithsonian Institution bei der Gestaltung der Abteilung für amerikanische Geschichte des Museums für Geschichte und Technologie. Dr. Quigley war Autor von zwei Büchern, Evolution of Civilization und Tragedy and Hope, The World in Our Time, sowie zahlreicher wissenschaftlicher Artikel. Zitat Ende. Er war also kein Niemand, kein herkömmlicher Verschwörungstheoretiker, kein Normalsterblicher mit Hang zu schönen Geschichten und Märchen. In seinem von der Washington Post erwähnten Buch Tragödie und Hoffnung, eine Geschichte der Welt in unserer Zeit, steht Folgendes geschrieben. Es hat, und das seit Generationen, ein internationales anglophiles Netzwerk existiert, das zu einem bestimmten Maße auf die Art und Weise funktionierte, wie dies die radikale Rechte von den Kommunisten glaubt. In der Tat hatte dieses Netzwerk, das wir als die Roundtable-Gruppen identifizieren konnten, keine Scheu, mit den Kommunisten oder anderen Gruppen zusammenzuarbeiten und hat dies oft getan. Ich kenne die Arbeitsweise dieses Netzwerks, weil ich es über 20 Jahre lang untersucht habe und es mir in den frühen 1960er Jahren 2 Jahre lang erlaubt war, seine Unterlagen und geheimen Aufzeichnungen zu studieren. Ich habe keine Abneigung gegen das Netzwerk oder die meisten seiner Ziele und stand ihm und vielen seiner Behörden den größten Teil meines Lebens nahe. Ich lehnte einige seiner politischen Einstellungen in der Vergangenheit und bis vor kurzem ab, vor allem seine Überzeugung, dass England eine atlantische und nicht nur europäische Macht sei und mit den Vereinigten Staaten verbündet oder sogar vereinigt und von Europa isoliert bleiben müsse. Doch im Allgemeinen besteht mein Hauptmeinungsunterschied darin, dass es unbekannt bleiben will und ich meine, seine Rolle in der Geschichte ist wichtig genug, um bekannt zu sein. Zitat Ende. Professor Quigley gesteht also ein und beschreibt es als geschichtliche Wahrheit, dass diese Gruppen keine Scheu hatten, mit den Kommunisten oder anderen Gruppen zusammenzuarbeiten. So kann uns nicht wundern, dass David Rockefeller aus der megareichen Rockefeller-Dynastie mit den Kommunisten in Moskau und Peking bestens bekannt war. Dieser David Rockefeller wurde 1915 als Sohn des Milliardärs John D. Rockefeller Jr. und Enkel des Öltycoons John D. Rockefeller Sr. geboren. David Rockefeller schrieb, was auch immer der Preis der chinesischen Revolution gewesen sein mag, so war es doch offensichtlich erfolgreich. Nicht nur bei der Schaffung einer effizienteren und motivierteren Verwaltung, sondern auch darin, eine höhere Moral und einen besseren Gemeinschaftsgeist zu schaffen. Das Sozialexperiment in China unter der Führung des Vorsitzenden Mao ist eines der wichtigsten und erfolgreichsten in der Menschheitsgeschichte. Zitat Ende. David Rockefeller, geboren am 12. Juni 1915, gestorben am 20. März 2017, Milliardär, Chief Executive Officer, also Vorstandsvorsitzender der Chase Manhattan Bank von 1960 bis 1980, heute JP Morgan Chase and Company. In der New York Times am 10. August 1973 auf Seite 31. Und noch ein weiteres Zitat. Es war die intensivste Unterhaltung, die ich jemals hatte. Aber wir kannten uns gut. Wir arbeiten bereits seit langer Zeit zusammen. Zitat Ende. David Rockefeller im Jahr 1964 nach einem Treffen mit Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, von 1953 bis 1964 Parteichef der KPDSU, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Seine Familie besaß in den 1930er Jahren ein Viertel der Standard Oil Company und besaß somit eine Kontrollmehrheit an dieser Gesellschaft, während diese Nazi-Deutschland half. Kommen wir zu Walter Tiegel, der mit Henry Ford bestens bekannt und von 1917 bis 1937 Präsident der Standard Oil Company of New Jersey sowie von 1937 bis 1942 Vorstandsvorsitzender war. Am 25. April 1949 berichtete die New York Times von der Wahl Tiegels zu einem der Direktoren der American IG Chemical Company, dem US-Ableger der deutschen IG Farben. Am Vorabend des Zweiten Weltkrieges war der deutsche Chemiegigant IG Farben das größte Unternehmen der Welt zur Herstellung von Chemikalien. Seit 1925 hatten sich 41 deutsche Chemiewerke, darunter AGFA, Bayer, Hoechst und BASF, zu einem Riesen mit über 150.000 Beschäftigten zusammengeschlossen. Ohne diese IG Farben wäre die deutsche Aufrüstung nicht möglich gewesen. Der US-Botschafter in Berlin von 1933 bis Ende 1937, William Dodd, trug in seinem Tagebuch am 20. Oktober 1936 ein: Kaum waren die Männer, darunter ein Vertreter Hermann Görings, in Nazi-Uniform aus dem Gebäude, kam der Rechtsanwalt noch einmal herein, um über seine Schwierigkeiten zu berichten. Ich konnte nichts tun, jedoch fragte ich ihn, warum hat die Standard Oil Company aus New York im Dezember 1933 $1 Million hierher geschickt, um den Deutschen bei der Herstellung von Benzin aus Steinkohle für Kriegsnotfälle zu helfen? Warum läuft die Produktion bei der International Harvester in Deutschland weiter, wenn die Firma nichts aus dem Land herausnehmen kann und wenn sie bei der Eintreibung der Kriegsverluste gescheitert ist? Er sah mein Argument ein und stimmte mir zu. Dies sei töricht und würde nur größere Verluste bedeuten, wenn ein neuer Krieg ausbricht. Zitat Ende. Die Standard Oil mit Tiegel als Präsidenten und Rockefeller als Aktionär mit Kontrollmehrheit scheint Deutschland unter Hitler wie auch viele andere US-Amerikaner also keine Steine in den Weg gelegt zu haben. Dies wurde im Buch fremdbestimmt ausführlich beschrieben. Hat der US-Präsident von alledem nichts gewusst? Was wusste der US-Präsident davon? Der Berliner US-Botschafter William Dodd richtete sich am 19. Oktober 1936 und somit mehr als 3 Jahre nach Hitlers Machtergreifung an US-Präsident Franklin Delano Roosevelt. Gegenwärtig haben mehr als 100 amerikanische Firmen, hier Tochterfirmen, oder arbeiten mit hiesigen Firmen zusammen. Die DuPonts haben 3 Geschäftsführer in Deutschland, welche die Rüstung unterstützen. Ihr Hauptverbündeter ist die Firma IG Farben, praktisch ein Teil der Regierung, die pro Jahr 200.000 Reichsmark für eine Propagandaorganisation ausgibt, die sich mit der Beeinflussung der öffentlichen Meinung in Amerika befasst. Die Standard Oil Company bzw. eine New Yorker Unterfirma hat im Dezember 1933 $2 Millionen nach Deutschland geschickt und hat durch ihre Unterstützung der Herstellung von Ersatzgas für Kriegszwecke $500.000 Gewinn pro Jahr gemacht. Doch die Standard Oil kann ihren Gewinn nicht aus dem Land ausführen, außer in Form von Gütern. Das macht sie kaum, liefert zu Hause einen Bericht über ihre Gewinne ab, aber erklärt nicht die Fakten. Der Präsident der International Harvester Company erzählte mir, sein Geschäft hier sei um 33% pro Jahr gestiegen. Rüstungsindustrie, wie ich denke. Doch man könne nichts aus dem Land ausführen. Selbst unsere Flugzeugleute haben geheime Absprachen mit Krupp getroffen. General Motors und Ford machen hier enorme Gewinne durch ihre Tochterfirmen und können keinen Gewinn entnehmen. Ich erwähne diese Tatsachen, weil sie die Dinge komplizierter machen und zu den Kriegsgefahren beitragen. Zitat Ende. Die Rockefellers hätten die Standard Oil Company mit der Kontrollmehrheit stoppen können, taten es aber nicht. Gleichzeitig hieß der große David Rockefeller 1973 Mao Zedong, den kommunistischen Diktator Chinas und sein Sozialexperiment in der New York Times hochleben. Diese Kreise kennen weder Moral noch Ehre, wenn der schnöde Mammon winkt. Eine weitere gespaltene Persönlichkeit oder einfach nur jemand, der mit gewissen Kräften zu bestimmten Zeit aus übergeordnetem Interesse zusammenarbeitete, war kein anderer als Henry Ford. Der Autobaron Henry Ford dürfte jedem ein Begriff sein. 1920 war Adolf Hitler in der Münchner Zeitung ein unbeschriebenes Blatt. Und am 20. Dezember 1922 stand sein Name in der New York Times dank Henry Ford. Berichtet wurde von Gerüchten, der große Autokönig Henry Ford würde Hitler unterstützen. Ford erhielt am 30. Juli 1938 den höchsten Orden des nationalsozialistischen Deutschlands für Ausländer, das Großkreuz des Deutschen Adlerordens. Auch wenn Wikipedia interessanterweise keinerlei Belege für Fords Nazispenden sieht, so sagte im Februar 1973 der stellvertretende Präsident des Bayerischen Parlaments, Auer, vor Gericht aus: Schon lange liegen dem Bayerischen Landtag die Informationen vor, dass die Hitler-Bewegung zum Teil von einem amerikanischen antisemitischen Boss namens Henry Ford finanziert wurde. Das Interesse Mr. Fords an der bayerischen antisemitischen Bewegung nahm seinen Anfang vor einem Jahr, als einer der Vertreter Mr. Fords, der Traktoren verkaufen wollte, in Kontakt mit Dietrich Eichert, dem berüchtigten Alldeutschen, kam. Kurz danach bat Herr Eichert den Vertreter von Mr. Ford um finanzielle Hilfe. Der Vertreter kehrte nach Amerika zurück und sofort floss das Geld von Mr. Ford nach München. Hitler prahlt in aller Öffentlichkeit mit der Unterstützung durch Mr. Ford und lobt Mr. Ford als großen Individualisten und großen Antisemiten. Ein Foto von Mr. Ford hängt im Quartier von Herrn Hitler, das das Zentrum der monarchistischen Bewegung ist. Zitat Ende. Trotz seiner Nähe zu Hitler machte dieser Henry Ford auch Geschäfte mit der Sowjetunion. War der Profit wichtiger als die politische Überzeugung? In seinem Buch Der internationale Jude schrieb dieser Henry Ford im Kapitel Der alljüdische Stempel auf dem roten Russland schreckliche Sätze zur russischen Revolution von 1917 wie: Im Schoße und in der Stille der jüdischen Gemeinden oder unter dem jüdischen Dialekt versteckt oder in der jüdisch-nationalistischen Presse verborgen, findet man stolze Bekenntnisse dem eigenen Volke gegenüber, dass der Bolschewismus jüdisch ist. Zitat Ende. In meinem Kampf Adolf Hitlers gleichen sich die abstrusen Gedanken. Man vergesse nicht, dass der internationale Jude, der Russland heute restlos beherrscht, in Deutschland nicht einen Verbündeten, sondern einen zu gleichem Schicksal bestimmten Staat sieht. Zitat Ende. Später distanzierte sich Ford unter öffentlichem Druck von seinem Werk, das zwischen 1920 und 1922 in 4 Bänden erschienen war. Das Buchkapitel zur russischen Revolution im Buch Fremdbestimmt sollte deutlich machen, was davon zu halten ist. Am 1. Juni 1929 berichtete die New York Times auf Seite 1, dass Henry Fords Ford Motor Corporation für 30 Millionen Dollar einen Vertrag mit eben dieser Sowjetunion abschloss. Es ging um den Aufbau einer Produktion von 100.000 Autos jährlich in Nischni Nowgorod, das 1932 in Gorki umbenannt wurde. Am 4. Juni 1929 legte die New York Times nach und berichtete, dass die Fabrik mehr Lastwagen als Personenkraftwagen herstellen soll. Während des Zweiten Weltkriegs wurden dort ausschließlich die russischen LKWs vom Typ Molotow für die sowjetische Rote Armee hergestellt. Die Molotows, die während des Zweiten Weltkriegs in die Hände der deutschen Wehrmacht fielen, konnten so gut von Fords Gesellschaft in Deutschland gewartet werden. Damit endet der Bericht über Henry Ford noch nicht. Ford wurde in die Palästina Lodge Nummer 357 aufgenommen und 1894 in den erhabenen Grad eines Meistermaurers erhoben. Er blieb sein ganzes Leben lang Freimaurer, was angesichts seiner zahlreichen Errungenschaften und Innovationen keine leichte Aufgabe war. Schließlich erhielt er 1940 den 33. und letzten Grad des alten und angenommenen schottischen Ritus, die Krönung vieler Jahrzehnte freimaurischen Wirkens, schreibt eine Freimaurerquelle über ihn. Männer wie David Rockefeller und Henry Ford weisen uns ungewollt den Weg zur Wirklichkeit hinter der offiziellen Geschichte. Es ist eine hässliche Seite einer Medaille.